Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass du mit deiner Gegenwart und deiner wunderbaren Gegenwart deines auferstandenen und zu deiner rechten sitzenden Sohn, Sohnes immer bei uns bist durch die Woche. Und wir bitten dich, dass du aber heute, wenn wir uns Zeit nehmen, um dich zu suchen, um dir zu begegnen, uns bewusst machst, wie nah du uns bist und wie real du in unserem Leben bist. Öffne die Augen unseres Herzens, lass uns neu entdecken und neu in Ehrfurcht und in Liebe zu dir wachsen. Amen und Amen. Es gibt ein christliches Wort oder ein Wort aus dem christlichen Sprachgebrauch, was wir erstaunlicherweise so oft singen, ohne wirklich zu verstehen, was es bedeutet. Oder zumindest wir singen es so oft, ohne den ganzen Umfang dessen zu verstehen, was es beinhaltet. Und leider benutzen wir es auch so oft im alltäglichen Sprachgebrauch, dass es die Emotionen, die eigentlich mit dem Wort einhergehen, nämlich die Emotionen von Bewunderung und Ehrfurcht, die damit assoziiert sind, wir die eigentlich gar nicht mehr so richtig verstehen oder vor Augen haben. Und das ist das Wort heilig oder Heiligkeit. Wir befinden uns in dem letzten Teil der Predigtreihe. Erstaunlich, wo wir uns einfach ansehen, wie Gott ist, welchen Charakter er hat. Und ich wage es kaum, meinen heutigen Input eine Predigt zu nennen, weil ich natürlich meiner eigenen Inadäquatheit völlig bewusst bin, über die Heiligkeit Gottes zu sprechen. Deshalb gibt es heute eher so einen kleinen Gedankenanstoß oder so. Und bevor wir aber den Text lesen, habe ich gedacht, ist es gar nicht so schlecht, eine kleine Hilfe mit einem kleinen Video zu bekommen, was eigentlich das Wort Gottes unter Heiligkeit bedeutet. Und ich habe ein Video gefunden, was leider nur auf Englisch ist, aber wir gucken es uns einfach auf Englisch an und dann erkläre ich das nochmal auf Deutsch. Ja, genau. So. Für die meisten Leute, wie wir das im Video gesehen haben, bedeutet Heiligkeit, eine Moral oder heilig zu sein, eine moralisch noble Person zu sein. Und Gott ist heilig, weil er moralisch perfekt ist. Und das ist richtig, aber es erfasst noch nicht den ganzen Umfang dessen, was das Wort Heiligkeit in sich beinhaltet. Was es nämlich in sich hat, ist, dass Gott so groß ist, dass er die einzige schöpferische Kraft hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, der diese Fähigkeit und diese Weisheit hat, eine so geniale Welt voller Schönheit und Leben zu erschaffen, dass diese Fähigkeiten ihn einmalig besonders machen. Und das ist der Kern des Wortes heilig. Jemand ist einmalig, er ist besonders, er ist nicht wie jeder andere. Genau das ist die Definition von heilig. Hier kommen wir sozusagen schon auf die Idee, dass Gott ist keiner von uns. Er ist nicht auf unserer Ebene. Er ist jemand, der anders ist, der besonders ist, der einmalig ist. Und man kann das so ein bisschen mit dieser Metapher der Sonne vergleichen. Die Sonne in unserem Sonnensystem ist einmalig. Sie ist kraftvoll. Sie ist die Quelle des Lebens. Und so könnte man sagen, dass die Sonne heilig ist und all das, was um die Sonne herum ist. Weil je näher man an die Sonne herankommt, umso mehr begegnet man von dieser Einmaligkeit und von dieser Besonderheit dieses kraftvollen Sternes, der uns Leben bringt. Und jetzt kommt das interessante Paradox. Genau diese Quelle, die uns die Kraft und die Fähigkeit gegeben hat, zu leben, die uns überhaupt erst Leben geschenkt hat, ist gefährlich. Sie ist super gefährlich, weil je näher man an diese Heiligkeit herankommt, merkt man vor allen Dingen dadurch, dass wir nicht heilig sind, dass wir sündig sind und Fehler haben, dass sie gefährlich für uns ist. Und sie ist gefährlich, nicht weil sie schlecht ist, sondern genau ganz im Gegenteil. Sie ist so gefährlich, weil sie so konzentriert, manifest gut ist. Gerade weil Gottes Heiligkeit, seine Perfektion, seine moralische Exzellenz und die ganze, das ganze Wucht seines Wesens beschreibt, ist, je näher man ihm kommt, auch gefährlich. Und wir sehen das, das war so schön zu sehen, auch schon in der Geschichte von dem brennenden Busch. Und hier haben wir was ganz Interessantes. Man darf auch nicht die Balance verlieren und denken, Gottes Heiligkeit ist nur gefährlich. Sondern, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, was passiert, als Mose das allererste Mal diesen brennenden Busch sieht. Er rennt nicht weg, weil er sofort die Gefahr sieht, sondern er ist gespannt darauf, er ist neugierig. Dieser brennende Busch ist anziehend und er will diesem brennenden Busch nahen, er will es entdecken. Die Heiligkeit Gottes ist attraktiv, sie ist spannend, man will sie erleben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, um die Balance zu halten, sagt natürlich in dem Augenblick, wo Mose dem Busch näher kommt, bleib hier stehen, du darfst nicht näher rankommen und zieh deine Schuhe aus, weil der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Natürlich hat das nicht mit dem Boden an sich etwas zu tun, sondern aufgrund dessen, dass Gott in dem Augenblick manifest da ist in seiner Heiligkeit, heiligt er den Boden, wo er sozusagen Mose begegnet. Und Mose beschützt seine eigenen Augen und fürchtet sich aufgrund dieser gewaltigen Offenbarung der Heiligkeit Gottes. Und der deutsche Theologe Rudolf Otto hat das ziemlich interessant mal formuliert mit zwei lateinischen Worten. Er hat gesagt, das Heilige ist beides, ist ein Mysterium Tremendum und ein Mysterium Faszinosum. Mysterium ist das lateinische Wort für Geheimnis, das ist was Geheimnisvolles, und Tremendum heißt so viel wie etwas, vor etwas zittern, vor etwas Ehrfurcht zu haben, und Faszinosum natürlich fasziniert zu sein. Das heißt, Rudolf Otto hat gesagt, das Heilige oder der Heilige ist so geheimnisvoll, unerforschlich, Tremendum und Faszinosum. Das Heilige ist beides. Es ist fesselnd, es ist anziehend und bedrohlich. Es ist anziehend und furchterregend zur gleichen Zeit. Und genau dieses Interessante oder diese Mischung, diese Balance zwischen das Heilige ist attraktiv und es ist aber auch gewaltig bedrohlich, sehen wir, dass diese Idee sich durch die ganze Heilige Schrift zieht. Allein in Jesaja beschreibt Gott sich selbst als der Heilige 25 Mal. Das heißt, wir sehen, welchen Wert auch Gott darauf legt, dass wir immer wieder daran denken, dass wenn wir über ihn sprechen, über ihn reden, ihn begegnen, dass er der Heilige ist. Und er schreibt einfach nur, um so einen Einblick zu bekommen, ein Gefühl zu bekommen, was Heiligkeit bedeutet, in Jesaja 57, Vers 15. So spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In dem Hohen und Heiligen wohne ich. Die Idee ist etwas, wenn etwas hoch ist, ist es für uns unerreichbar. Es geht über unsere Fähigkeiten hinaus, es zu erfassen. Es geht über unsere Gedanken hinaus, es jemals zu erreichen. Und so ist die Idee des Heiligen. Hier ist jemand, der über uns steht, in all seinen Eigenschaften, mit uns unvergleichbar ist, hoch erhöht, immer Dimensionen über dem, was wir sind und was wir jemals erreichen können. Die Heiligkeit Gottes wird wenn man einfach mal so die Bibel aufschlägt, einfach mal so guckt, wo es vorkommt, ganz oft assoziiert mit Majestät, Souveränität und gewaltiger Kraft. Wir haben das zum Beispiel auch hier im 2. Mose 15, Vers 11, wo Mose betet: Wer ist gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit. Also kommt die Idee, dass die Größe, die Gewaltigkeit Gottes ist assoziiert mit seiner Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend. Und auch das hebräische Wort, wenn wir uns jetzt so ein bisschen hinangucken, was heilig ist, gibt uns eine Offenbarung darüber hinaus, was eigentlich die Heiligkeit Gottes ist. Das hebräische Wort Kodesh bedeutet in seinem Ursprung, wo es herkommt, so ähnlich wie etwas schneiden und dann absondern, etwas zur Seite stellen. Das heißt, da kommt diese Idee her, wenn wir über die Heiligkeit reden, dass es nicht ist wie alles andere. Du kannst also sozusagen, du schneidest nicht das Schnitzel durch und hast die linke Hälfte und eine rechte Hälfte, sondern du schneidest das Stück ab und das eine sind die Knochen, das kriegt meine Frau und ich esse das Filetstück. Nein, sondern du schneidest etwas ab und du es ist anders, es ist besonders. Es wird auf einer, du kannst es nicht mehr mit dem, wo es, du es herausgetrennt hast, vergleichen. Es ist eine Dimension für sich und du kannst nicht sagen, das ist ein Apfel und das sind zwei, das ist vielleicht ein bisschen mehr als das andere, sondern es ist etwas, was von dem Augenblick, wo es heilig ist, nicht mehr vergleichbar mit dem, was das andere, was nicht heilig ist. Und nicht heilig bedeutet nicht automatisch, dass es böse ist oder dass es schlecht ist, sondern auch im hebräischen Gedanken gibt es sozusagen dieses Drei-Stufen-Modell, sehen wir immer durch die Bibel, du bist entweder unheilig, das heißt, du bist mit Sünde und Vergehen beschmutzt, oder du bist gereinigt, dann heißt aber noch lange nicht, dass du heilig bist, sondern bist du einfach nur normal. Dann ist es von dem Normalverbrauch akzeptiert und dann kommt nochmal ein besonderer Schritt, du bist heilig. Oder der Mensch wird geheiligt. Das heißt, in dem Augenblick, er wird abgesondert zu etwas ganz, ganz Besonderem. Das heißt, im Zentrum steht die Idee, dass Gott nicht so ist wie wir. Er ist unvergleichlich, er ist abgesondert, er allein ist Schöpfer, er allein ist allmächtig. Alle seine Eigenschaften sind in Exzellenz und Ausmaß transzendent überragend von allen anderen Geschöpfen und das in jeglicher Beziehung. Er ist in einer Klasse für sich, er ist unvergleichbar in jedem Aspekt, den wir betrachten. Eines meiner Lieblingszitate, sorry, es tut mir echt leid, aber ich bringe es schon wieder, aber es ist etwas, was ich liebe es und es hat immer noch nicht seine Kraft verloren, ist das von Jonathan Edwards, der beschreibt, Gott übertrifft in unendlicher Weise, in grandioser Attraktivität und brillanter Vollendung jegliches Geschöpf. Ich nehme dieses Zitat schon seit Wochen mit mir rum und es macht mir immer noch so viel Freude, darüber nachzudenken, dass in aller Eigenschaft, die wir uns angucken, immer wenn wir sozusagen Gott sagen, Gott ist wie oder ihn vergleichen, seine Konstanz, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, in allen diesen Dingen ist er grandios attraktiv und übertrifft ihn auf unendliche Weise jedes Geschöpf. Und das Interessante an Gottes Heiligkeit ist nicht nur, dass die Eigenschaften, die Gott hat, dass diese Eigenschaften, die er besitzt, in Attraktivität und in Schönheit und Brillanz alles andere übertreffen, mit was wir es vergleichen könnten auf unendliche Art und Weise, sondern das Interessante ist auch, und das ist mir letzte Woche so aufgefallen, ist, dass Gott besitzt in sich selbst alle Eigenschaften, die für einen Gott begehrenswert sind. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass die Eigenschaften, die Gott hat, dass die wunderbar und anbetungswürdig sind, sondern es fehlt Gott an nichts. Es gibt nichts in Gott, wo wir sagen, es wäre schön, wenn du vielleicht die Eigenschaften noch gehabt hättest. Gott übertrifft nicht nur in den Eigenschaften, die er hat, alles, sondern es fehlt ihm auch nichts. Er ist voll. Er ist voll, mehr geht nicht, in all denen Dingen, die wir uns vorstellen könnten und die auch aus seiner Perspektive, aus seiner unendlichen Weisheit für einen Gott attraktiv sind. Alle diese Dinge besitzt er und zwar in unendlichem Ausmaß und in perfekter Abstimmung und Harmonie miteinander. Und diese Mischung, dass Gott alles besitzt, was ein Gott braucht, um attraktiv zu sein und dass all diese Dinge in unendlichem Maße vorhanden sind und perfekt miteinander abgestimmt sind und harmonisch miteinander funktionieren, das macht Gottes Wucht und seine Heiligkeit aus. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, dass natürlich diese brillante Exzellenz ad infinitum, also diese brillante Exzellenz auf unendliche Art und Weise, natürlich unwahrscheinlich gefährlich ist, weil die ganze Wucht seiner Perfektion für uns als sowohl Geschöpfe als auch natürlich sündige Geschöpfe super gefährlich ist. Und ich möchte euch mit zu Jesaja 6 nehmen, wo auf eine besondere Art und Weise Jesaja, der Prophet, einen Einblick in die Heiligkeit Gottes hat. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch so einen kleinen Einblick geben in das, was wir später noch brauchen werden. Und zwar ist das die Koronation von Elisabeth II., die 1953 stattgefunden hat. Und wir gucken uns einfach mal das kleine Video an. Und ihr guckt euch einfach mal an, was die Queen Elisabeth so anhat. Und guckt einfach mal auch auf diese lange Schleppe, die sie da trägt. Video ab. Okay, behaltet euch einfach mal diese 6 Meter Schleppe in Gedanken. Jetzt gehen wir zu Jesaja. Im Todesjahr des Königs Usia da sah ich den Herrn sitzend auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten an den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich: Hier bin ich, Herr, sende mich. Wenn wir uns einfach die einzelnen Verse nochmal angucken, um so ein Bild davon zu bekommen, was Heiligkeit bedeutet, sehen wir hier gleich im ersten Vers, dass Jesaja den Herrn, also das hebräische Wort Adonai, auf hohem, hohen Thron sieht. Und das ganze Bild ist geprägt von diesem Gefühl der absoluten Souveränität und Allmacht Gottes. Das Wort Adonai heißt der Souveräne. Die ganze Szene ist ein Bild von prunkvoller, mächtiger Macht. Seine Souveränität Gottes ist real. Er sitzt auf einem Thron. Das heißt, hier haben wir das Bild von einem Herrscher, der tatsächlich sitzt. Gott ist nicht im Himmel, der fanatisch versucht, die sozusagen aus den Händen in geglittene Weltherrschaft irgendwie wieder zusammenzuhalten und da steht und von einer Ecke zur anderen hastet. Er sitzt fest auf seinem Thron. Sitzen heißt, dass eine Regentschaft stabil ist. Er ist hoch und hoch erhöht. Auch hier haben wir dieses Gefühl, es ist unerreichbar. Er ist großartig in seiner Majestät und in seiner Macht. Er ist hoch erhoben und erhöht in seiner eigenen Natur. Dann haben wir diesen Saum seines Gewandes, deshalb habe ich euch dieses Video gezeigt. Ein Herrscher in der damaligen Zeit, das Ausmaß seiner Macht, das Ausmaß seiner Regentschaft ist gekennzeichnet oder wird gemessen an der Art der Kleidung, die er trägt. Ja, also wenn da jemand in kurzen Hosen kommt, weißt du, der hat nicht viel zu sagen. Aber hier haben wir einen Herrscher, der nicht nur mit einer 6-Meter-Schleppe der Queen Elizabeth sozusagen da sitzt, sondern hier haben wir jemanden, dessen Schleppe füllt den ganzen Tempel. Das heißt, hier haben wir die Idee, dass alles durchdrungen von seiner Allmacht und seiner großen Würde ist, was kein anderer Herrscher auf dieser Welt hat. Und gerade so, wenn wir uns die Queen Elizabeth uns angucken, auf der einen Seite kann es uns ja richtig leid tun, wenn man einfach so die Entwicklung sieht von 1953 bis jetzt. Ja, wer das Video in voller Länge sieht, sieht, wer da damals alles noch da war, um ihr zu huldigen. Ja, da gab es einen Gouverneur von Rhodesien. Heute wissen wir noch nicht mal mehr, was Rhodesien ist. Ja, geschweige denn, dass der Gouverneur bei der nächsten Krönung jemals wieder nach London reisen wird. Das heißt, das Ganze ist natürlich von der englischen Monarchie mehr Schein als wirkliche Macht und Einfluss, ganz anders bei Gott. Wenn wir hier über jemanden sprechen, dessen Saum den ganzen Tempel füllt, dann ist seine Herrschaft real. Sie ist unumstößlich und er verliert auch niemanden aus seinem Reich, den er irgendwie versuchen muss, zurückzugewinnen. Vers 2. Auch in dem Video haben wir das auf eine wunderbare Art und Weise gesehen. Um die Schleppe zu tragen, um sozusagen das Gefolge der frisch gekrönten Königin aufzuwerten, hat man nicht irgendwelche Touristen da genommen und auf der Straße geschleppt und gesagt: Du, pass mal auf, du kannst das gerade machen, hast nur Sandalen, macht nichts, egal, trag mal die Schleppe. Sondern die Leute, die sozusagen da dem Gefolge sind, sind die Würdenträger Englands gewesen und man hat die auch mit entsprechenden Kleidern ausgestattet. Also diese Frauen, die da gelaufen sind, waren alle bekrönt, man hatte schon fast gedacht, die sind auf einer Hochzeit, da hat man dieses Gefühl, da ist etwas Nobles, da ist etwas Wertvolles. Und hier sehen wir das Gefolge von Gottes Thron. Da gibt es Wesen, die für uns genauso unerreichbar sind. Die haben schon das Wort, und das ist das Schöne, dass das nicht abgeluscht ist, das sind Seraphime. Ja, das sind, keiner weiß, was ein Seraph ist. Keiner weiß es. Ja. Es ist dieses Gefühl von, das sind so hoch erhöhte Wesen. Das Wort selbst heißt, das sind brennende. Ja, das heißt, das ist nicht jemand, mit dem du die Hände mal so schüttelst und High Five machst. Ja. Die brennen. Warum die brennen, weiß man nicht. Aber die ganze Beschreibung dessen, was sie sind, ist schon, wenn einer hier auftauchen würde, würden wir den genauso anbeten. Ja. Die sind so überwältigend, und dieses ganze Gefühl von dem, was sie machen, ist aber, dass sie hingegebene Diener des Allerhöchsten sind. Alle Verben, die in diesem Text vorkommen, sind alle in der Gegenwartsform, und das schafft so dieses Gefühl, dass da keiner stillsteht und in der Ecke eine Cola trinkt und so aus der Ferne mal zuguckt, sondern du hast so dieses Gefühl, die sind ständig beflissen dabei, aufmerksam dem Allerhöchsten zu dienen mit aller Kraft und allen Fähigkeiten, die sie haben. Die haben 6 Flügel, mit 2 verbergen sie ihre Füße. Das kann entweder damit bedeuten, dass sie anerkennen, dass sie Geschöpfe sind und unvergleichbar mit Gott sind, oder die Füße stehen im hebräischen Gedanken oftmals so für unseren Lebenswandel, für das, was wir tun, und sie bedecken ihre Füße im Sinne von, ich gehe keinen Schritt alleine, eigenmächtig, so wie wenn jemand sagt, ich mache das aber alleine, dann sagt man so, ich mache das aber jetzt so, ja, sondern sie bedecken ihre Füße im Sinne von, alles das, was ich tue, gilt dir als Akte Anbetung, weil du hoch und erhaben bist. Sie bedecken ihr Angesicht, weil es einfach nicht möglich ist, in die gewaltige Gegenwart Gottes einfach so reinzugucken. Und mit 2 Flügeln fliegen sie. Und man darf da auch nicht diese Assoziation haben, dass da, keine Ahnung, 2 Krähen so ein bisschen flattern und so ein bisschen Staub aufwirbeln, sondern sie fliegen. Das heißt, sie haben Fähigkeiten, die wir nicht haben. Sie sind in der Lage, mit Supersonic Sound Geschwindigkeit sich von einem Ohr zum nächsten bewegen. Das heißt, sie selber sind schon so hoch und so weit weg. Und diese Kreaturen machen, ich sage mal am Anfang, die machen sich auch noch was anderes, aber in diesem Bild nichts anderes, als sich gegenseitig zuzurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Dieses Wort heilig haben wir schon gesehen, das heißt, du bist abgesondert, du bist besonders, du bist einmalig, du bist unvergleichbar. Und jetzt kommt auch noch etwas ganz Besonderes. Die Art und Weise, wie die Hebräer, wenn sie etwas intensivieren wollten, wenn sie einen Superlativ ausdrücken wollten, haben sie die Verdopplung genommen. Ja? Also, wenn man zum Beispiel sagt, das war aber ganz schlecht, ja, wie du deine Hausaufgaben gemacht hast, ja, dann sagt man nicht einfach nur, das war schlecht, sondern im Hebräischen sagt man, das war schlecht, schlecht. Ja, das war also gar nichts gemacht. Ja? Genau. Und wenn Come Together also absolute, total Spitzenklasse war, ja, dann sagt man, das war Spitze, Spitze. Und höher geht's auch nicht. Die Verdopplung war das größte Ausmaß, dann ist Schluss. Und hier und nur hier, im Alten Testament, im Neuen Testament und auch sonst in der hebräischen Literatur, finden wir die dreifache Wiederholung. Das heißt, hier wird eine literarische Stilfigur verwendet, die es sonst in der ganz anderen Literatur überhaupt nicht gibt. Und das ist diese Idee von heilig, heilig, heilig. Und heilig, heilig, heilig heißt sozusagen, das erste Wort heilig hätte schon vollkommen ausgereicht, um alle Lichter auszuschalten, um wirklich diesen Stromausfall wie gestern zu machen und sagen, jetzt ist Schluss. Aus alles geht über unsere Maßen. Es geht nicht weiter. Um aber diese Transzendenz, um das auszudrücken, dass es über unsere Vorstellungskraft geht, werden sozusagen selbst die grammatikalischen Regeln der Sprache gesprengt. Und es wird mit einer Sprache gesprochen, die einfach sagt, das ist jetzt wirklich außerhalb von jeder menschlichen vorstellbaren Kategorie. Und deshalb finde ich es auch irgendwie so ein bisschen immer unglücklich, und ich bin nie so richtig dabei, dieses Lied zu singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Weil ich finde, dass die Vertonung einfach mit dem wunderbaren Text nicht zusammenfasst. Weil man kann einfach nicht heilig, heilig, heilig in derselben Tonlage singen. Ja? Da muss ein Crescendo rein. Ja? Da müssen alle Pauken und Trompeten mit rein, die wir haben. Ja? Da müssen alle Register der Orgel gezogen werden. Und da müssen alle Violinisten bis zum Ende ihrer Kraft, ja, bis sie überhaupt nicht mehr können und völlig ausgeleiert sind, ja, das letzte heilig singen. So muss das vertont werden. So, ganz nebenbei mal als Anregung. Und natürlich aufgrund der Heiligkeit Gottes werden die Feste des Tempels erschüttert. Das heißt, in dem Augenblick, wo Gott mit seiner Heiligkeit kommt, wo er mit seiner Natur auftaucht, bleibt nichts, selbst die leblosen Dinge des Universums bleiben unberührt. Wenn Gott kommt, erschüttert alles. Nichts steht mehr, wie es steht. Und natürlich im Vers 5, wehe, ich bin verloren. zeigt einfach die Sprachlosigkeit von Jesaja im Angesicht der absoluten Totalkatastrophe, der völligen Zerstörung. Gottes Heiligkeit ist super gefährlich für Sünder. Natürlich kommt das Gute auch damit ran. Gottes Heiligkeit beinhaltet, es ist nicht im Kontrast, sondern es beinhaltet seine Barmherzigkeit und seine Willigkeit, dem Sünder zu vergeben und ihm seine Sünde wegzunehmen. Und aufgrund der Initiative Gottes fliegt einer der Seraphim mit einer, und das ist interessant, mit einer lebendigen Kohle vom Altar, um Jesajas Lippen zu berühren. Der Altar ist natürlich der Ort der Sühnung, also da, wo das Opfer letztendlich, das Blut des Opfers hingeträufelt wurde, ist der Platz, wo Gott Menschen vergibt, aufgrund dass ein Sühneopfer stattgefunden hat. Und das ist auch in diesem Wort Sühne drin. Als Gott dann zu ihm spricht oder der Seraph zu ihm spricht, deine Schuld ist dir gesühnt, da ist die Idee da, sie ist weggenommen aufgrund dessen, dass ein Opfer stattgefunden hat. Und das sehen wir auch, das ist so ein wunderbares Vorbild. Hier ist es noch nicht klar, aber man kann die ersten Anzeichen schon sehen, dessen, wo die Geschichte hingeht. Das ist eine lebendige Kohle, ja. Das ist nicht irgendwie so ein Ding, was da rumliegt, sondern das hier ist etwas Lebendiges, was als Opfer auf dem Altar gedient hat, damit Jesaja durch die Heiligkeit Gottes nicht die absolute Totalzerstörung erlebt. Und wir sehen auch, und das ist so schön, um einfach die reformatorische Theologie, im vergangenen Jahr hatten wir also das 500-jährige Jubiläum des Anschlagens der Thesen in Wittenberg. Hier haben wir schon sozusagen den ersten Samen von reformatorischer Theologie. Das, was Jesaja macht, ist nicht, er sagt nicht zu Gott und sagt, pass mal auf Gott, du bist zu heilig, ich verspreche dir, ich gebe mir jetzt Mühe. Und Gott sagt, okay, pass mal auf, wir machen irgendwie so einen Mischdeal. Ja? Ich gebe dir eine Hälfte von der Kohle und du besserst dich jetzt mal mit deinen Lippen, wie du sozusagen sprichst und wer du bist. Und dann gucken wir mal in einem Jahr, ob wir dich gebrauchen können, ob da ein Verbesserungsprozess stattgefunden hat. Sondern das, was die Reformatoren, was natürlich deutlich im Neuen Testament hervorkommt, ist hier schon im Ansatz vorhanden. Das Erlösungswerk, das unsere Schuld vergeben ist 100% Gottes alleiniges Werk. Jesaja hat dazu nichts, aber auch gar nichts getan. Und das ist der Fokus. Alles andere zu behaupten, zerstört das ganze Bild der Allmacht und der Souveränität und der Hilflosigkeit des Menschen in der manifesten Gegenwart Gottes. Gott muss, wenn wir noch zu retten sind, muss er aus seiner eigenen großen Barmherzigkeit einen Weg schaffen, damit wir gereinigt und selbst heilig vor ihm stehen. Und das hat Gott gemacht, indem er Jesus Christus gesandt hat. Kann mir mal jemand helfen mit dem Ding? Ich habe hier irgendwo drauf gedrückt, wo ich nicht drauf drücken sollte. Und irgendwann muss es mal weitergehen. Danke. Das hat Gott gemacht, indem er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschaffen hat, indem er Sühneopfer für uns gewesen ist. Und er allein ist dafür da, dass wir, vielen Dank, ist, dass wir in Gottes Gegenwart treten können, aufgrund dessen, dass wir vollkommen gerechtfertigt wurden in dem Moment des Glaubens an dessen, was Christus für uns getan hat. So. Ich möchte jetzt ganz kurz noch übergehen, nachdem wir so einen Einblick bekommen haben in die Heiligkeit Gottes. Nur so als sozusagen Abschlussbemerkung zu einem Punkt, um das Ganze zu komplementieren. Wenn wir über die Heiligkeit Gottes reden, ist auch hier ein guter Platz, darüber zu reden, über Gottes Eifersucht. Denn wenn Gott so besonders kostbar, wenn er so perfekt ist, dann ist es jetzt auch verständlich, wenn wir im Neuen Testament und im Alten Testament lesen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Denn Gottes Eifersucht wird folgendermaßen definiert. Gott hat eine herausragende Leidenschaft, den wahren Wert und wahre Ehre von wirklich Wertvollem zu schützen. Und dies findet sich in überragendem Maße zuallererst in ihm selbst. Das heißt, wenn wir über die Eifersucht Gottes sprechen oder wenn Gott von sich selbst behauptet, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, dann müssen wir Folgendes festhalten. Zuerst ist es keine negative Eigenschaft, sondern sie ist positiv geprägt. Natürlich kann man Eifersucht auch negativ sehen und Eifersucht kann eine Beziehung zerstören. Aber wenn meine Frau zum Beispiel mit irgendjemandem anbändeln würde und die beiden würden sich dazu zwinkern und keineinander miteinander flirten und ich würde null Gefühle und emotionslos und tolerant dem gegenüberstehen, würde auch jeder von euch sagen, irgendwas stimmt nicht nur mit der Geschichte da drüben, sondern auch mit dir nicht. Das heißt, Eifersucht ist durchaus eine Leidenschaft oder kann vollkommen positiv sein, etwas wirklich Wertvolles zu schützen und zu bewahren. Es ist eine Energie, die dahinter steht, die Unrecht beseitigen will und die sich Recht an Unrecht, um wirklich Gutes aufrechtzuerhalten. Und diese Eigenschaft der Eifersucht hat Gott nicht aufgrund dessen, dass er ein Identitätsproblem hat, im Sinne von, er ist eifersüchtig, weil er, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen so immer, wenn irgendwas passiert, was er nicht mag, ist er angekratzt sozusagen in seinem Selbstwertgefühl überhaupt nicht. Gott hat das gesündeste Selbstwertgefühl, was es überhaupt gibt. Aber er ist eifersüchtig, weil er seinen eigenen, unwahrscheinlichen, hohen Wert kennt. Und dieser Wert mit nichts anderem, was sonst noch wertvoll ist in dieser Welt, es gibt noch andere Dinge, die wertvoll sind, aber sein eigener Wert, seine eigene Exzellenz und großartige Ehre übertrifft, wie wir schon gehört haben, in unendlichem Maße alles andere, was wertvoll auf dieser Welt ist, selbst wenn du das zusammenbaust und zusammentust. Das heißt, du alles, was wertvoll ist, auf eine Waage und dann nimm die Gottes eigene Größe, seine eigene große Ehre und leg sie auf die anderen Dinge und schon ist die Waage kaputt. Aufgrund dessen in unendlichem Maße alles übertrifft, was wirklich wertvoll in dieser Welt ist. Und deshalb ist zu Recht Gott eifersüchtig und er kämpft um seine eigene Ehre. Und er wird all das, was seiner Ehre und was seiner Größe entgegensteht, mit seiner ganzen Leidenschaft, die er als Gott hat, auch wenn er in Geduld viele Sachen lange erträgt und man manchmal so fragt, Gott, warum machst du nichts? Auch wenn er manche Sachen überträgt, er wird letztendlich darum kämpfen und er wird alles tun und er wird erfolgreich sein, um seinen eigenen großen Wert, seine eigene große Ehre darzustellen. Und jetzt kommen wir zum Schluss, bevor wir noch ein kleines bisschen Lobpreis machen. Ich habe mich gefragt, warum ist Gottes Herrlichkeit, seine Heiligkeit so attraktiv? Weil wir haben gesehen, sie ist Mysterium Tremendum et Fascinosum. Sie ist auch faszinierend. Sie ist nicht nur erschreckend und gefährlich, sondern sie ist auch faszinierend. Und ich habe mich im Laufe der Woche gefragt, ich habe ein Gefühl, dass Gottes Heiligkeit attraktiv ist, aber warum? Warum mag ich selbst die Gefährlichkeit Gottes? Ja? Warum mag ich es, dass er nicht domestiziert ist und zahm ist? Warum mag ich es, ja, als Christ, dass er über allem anderen steht und dass man mit ihm nicht spielen kann? Und ich habe nicht wirklich eine intelligente Lösung gefunden, die ich euch präsentieren kann als Grund, außer dass ich immer wieder an dieses Bild gedacht habe. Als in den Chroniken von Narnia Lucy, nein, als die drei Kinder die Biber treffen und die Biber davon erzählen, dass diese drei Kinder Aslan, den Löwen, begegnen müssen und natürlich eines der Kinder fragt, die müssen den Löwen begegnen, ist das denn nicht gefährlich? Ist er denn nicht gefährlich? Und dann natürlich der Biber sagt, natürlich ist er gefährlich, aber er ist gut. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wie wäre es, wenn der Biber gesagt hat, nein, das ist völlig ungefährlich. Das ist Aslan, der Löwe. Das ist eigentlich ein kleines Kätzchen. Das ist so eine Kaschmirkatze, ja. Süß und wunderbar. Und er braucht eure Hilfe, weil ohne euch schafft er es nicht, ja. Und dann irgendwann mal kommt Lucy dazu, ihr Tagesbuch zu schreiben. Und dann schreibt sie rein, habe heute Aslan getroffen. Ein süßes Kätzchen, so schnuckelig. Irgendwas, etwas, wenn das die Geschichte ist, würde in meinem Herzen sagen, muss ich nicht unbedingt anbeten. Aber Gott hat, als er nach einem Tier in seinem Reich gesucht hat, mit dem er sich vergleichen kann, nicht die Kaschmirkatze gewählt, sondern hat gesagt, ich bin ein Löwe. Pass auf und zittere. Und es ist dieses Wunderbare, zu wissen, ich kann mit ihm nicht spielen. Er ist super gefährlich, aber er ist gut. Es ist diese Mischung zwischen nichts ist gefährlicher als er und trotzdem ist er so gut. Es ist diese Mischung aus Zittern und begeistert sein, was ich sage, du übertriffst in allen Aspekten alles andere, was ich mir jemals vorstellen kann. Und so ist Heiligkeit nicht einfach nur der Ort, wo wir vor ihm zittern, sondern es ist diese Mischung. Und die Mischung muss stimmen. Wenn du von der Heiligkeit Gottes singst und deine Knie nicht schlottern, ist was verkehrt. Wenn wir aber nur Angst haben vor seiner Heiligkeit und es nicht attraktiv und begehrenswert finden, ist auch irgendwas falsch für ein Bild. Er ist auf eine wunderbare Art und Weise beides.